Ja, heute ist der Predigttitel Perfekt wird's im Himmel. Und ich habe die Ehre, mit Matthias zusammen etwas zu diesem Thema zu sagen unter der Leitung des Heiligen Geistes. Das muss man ja vorher sagen, weil sagen kann man viel. Aber es ist ja wichtig, dass man unter der Leitung des Heiligen Geistes steht, dass die Salbung da ist, weil die Salbung bricht auch jedes Joch. Und was heißt das Joch? Das heißt zum Beispiel, wenn Menschen Depressionen haben, wenn sie total in Bitterkeit sind, wie auch immer, da gibt es so viele Dinge im Leben, wo man Dinge nicht verstehen kann, da will Gott einfach dieses Joch heute brechen. Und dass du wieder Frieden total in deinem Herzen haben kannst und auch Freude, wirkliche Freude, Freude am Herrn, von dem wir auch gesungen haben. Ich weiß nicht, wie es dir geht, aber ich freue mich auf dieses Perfekte im Himmel, in der Ewigkeit. Wie geht's dir damit? Und ich glaube, das hat damit zu tun, weil es so viel Unperfektes hier auf der Erde gibt. Da kannst du mir auch zustimmen, ja? Da braucht man nur in die Nachrichten zu schauen oder zu schauen oder die Nachrichten lesen. Auf dieser Erde gibt es so vieles Unperfekte und ganz viel, ich weiß nicht wie viel Prozent. Eigentlich hat es einen ganz, ganz hohen Prozentsatz, hat es mit uns zu tun, mit uns Menschen, dass es so unperfekt ist. Und ich brauche hier kein Geheimnis zu erzählen, aber ich mache es trotzdem. Auch du bist mit eingeschlossen. Auch ich bin eingeschlossen. Wir alle, ob online oder hier vor Ort, wir sind alle unperfekt. Das lassen wir jetzt mal sacken, weil das total wichtig ist, dass wir das verstehen, dass wir unperfekt sind. Weil wie ist das denn so in unserem Alltag? Wir versuchen ja ganz viel, alles richtig zu machen und perfekt zu sein. Manche haben das von klein auf von ihren Eltern so auch übernommen oder sind so erzogen worden, alles richtig zu machen. Alles perfekt zu machen, ja nur, da gibt es ein Problem, ein großes Problem. Wenn du alles perfekt machen willst, wo bleibt dann Gott? Wo bleibt dein Gott? Weil er kommt nämlich in die Schwachheit. In der Schwachheit kommt er zur Vollendung. Das ist die Wahrheit. Und ich glaube, dass nicht nur ich immer alles richtig machen möchte, sondern dass hier einige gibt, auch ein hoher Prozentsatz, die wollen alles richtig machen, mit der besten Motivation, setzen sich aber total unter Druck damit. Und es führt zu Perfektionismus. Und da möchte ich euch alle mal jetzt da rausholen, sage ich mal, indem wir einfach darauf schauen, dass das Perfekte erst im Himmel sein wird. Das absolut Perfekte wird im Himmel sein. Und ich habe mal gegoogelt, weil ich ja andere Worte auch mal gesucht habe, die auch perfekt beschreiben, und da sind folgende Worte aufgetaucht: makellos, einwandfrei, fehlerlos, vollendet, vollkommen, volltrefflich. Ich könnte jetzt noch 100% sagen, ich könnte das Ganze sagen. Verstehen wir? Das ist nicht hier auf dieser Erde möglich. Wir sind auf dem Weg, wir sind auf dem guten Weg. Aber solange wir hier auf dieser Erde leben, werden wir in diesem unperfekten Leben und auch damit zurechtkommen müssen. Auch in Beziehungen. Nur mal so nebenbei gesagt. Da braucht es ganz viel Barmherzigkeit, Liebe, dass man versteht, aha, ich bin nicht perfekt, mein Partner ist nicht perfekt, meine Freundin, mein Freund ist nicht perfekt. Und Gott will uns heute dahin führen, dass wir das verstehen. Also solange wir auf dieser Erde leben, wird es unperfekt sein und wir werden immer mit Tod, Leid, Krankheit und großen Herausforderungen zu tun haben. Aber es gibt tatsächlich eine Lösung. Es gibt eine Lösung, die hat uns Gott gegeben. Unser Glaube. Unser Glaube ist der Sieg, der die Welt überwunden hat. Und das ist kein, das ist ein Bibelwort, aber es ist nicht nur ein Spruch. Unser Glaube ist der Sieg, der die Welt überwunden hat. Also alles, was du dir jetzt als negativ vorstellen könntest. Unser Glaube ist der Sieg. Und solange wir auf dieser Erde leben, wird es ein Kampf sein. Also du wirst nicht rausgehoben aus diesem Kampf. Es ist ein geistlicher Kampf hier auf dieser Erde. Und das müssen wir uns immer wieder vergegenwärtigen. Und wir können uns nicht rausbeamen, sondern wir kämpfen diesen Kampf, bis wir in die Ewigkeit kommen. Bis wir in die Ewigkeit eintreten, dann hört der Kampf auf. Weil dann wird kein Tod, kein Leid, keine Krankheit mehr sein, so wie in Offenbarung 21 steht es. Da wird es kein Leid, kein Tod, keine Krankheit mehr geben, wenn wir in der Ewigkeit sind. Und das sind gute Nachrichten. Das sind sehr gute Nachrichten. Also wenn du von Neuem geboren bist, wenn dein Geist lebendig geworden ist und der perfekte, der Heilige Geist in dein Innerstes gekommen ist, brauchst du keine Angst mehr vor dem Tod haben. Dann ist der Tod nicht mehr bedrohlich für dich. Es ist nicht mehr der Feind. Sondern du weißt ja, du weißt, dass du einmal in der Ewigkeit sein wirst. Und ich hatte letztens so ein Bild gesehen, das hat mich echt beeindruckt. Da war eine ganz lange Schlange und dann wurden Menschen so emporgehoben. Also sie gingen in die Ewigkeit und das war so eine lange Schlange. Und da waren junge, alte, aus verschiedenen Nationen, kleine, große Menschen. Und mir ist bewusst geworden, ja, ich stehe auch hier. Ich stehe irgendwo in der Schlange. Und irgendwann ist der Tag, dass ich in die Ewigkeit komme. Und das ist beeindruckend, oder? Ich meine, ich habe jetzt nicht das Bild, aber ich habe versucht, das so ein bisschen zu beschreiben. Das berührt mein Herz sehr. Gott hat unsere Zeit in seinen Händen. Er hat alle Haare auf dem Kopf gezählt. Er weiß genau, wann er dich abberufen kann. Er hat deine Zeit und meine Zeit in seinen Händen. Gott lebt. In der Dimension ohne Raum und Zeit. Das können wir uns nicht vorstellen, weil wir sind so behaftet mit dieser Erde. Unsere Seele und unser Körper sind so verhaftet und behaftet mit dieser Erde. Und wir kennen das eben nicht, diese Dimension ohne Raum und Zeit. Und deshalb können wir manchmal das Handeln Gottes oder auch das Abwarten Gottes nicht so verstehen, nicht wirklich verstehen. Das ist irgendwie für uns ein Geheimnis oder ist irgendwie was aus der anderen Welt. Ist ja auch so. Es ist eine andere Dimension, wo Gott lebt. Das Wichtige ist dabei, dass wir eine Ewigkeitsperspektive bekommen, wenn wir sie noch nicht haben. Und das heißt, hier auf der Erde das Reich Gottes auszubreiten, überall, wo wir sind, auf die Stimme des Herrn zu hören und das umzusetzen, was er sagt. Und dann kommt eine ganz, ganz starke Stelle aus Kolosser 3, Vers 2, da heißt es, sinnt auf das, was droben ist und nicht auf das, was hier auf der Erde ist. Wow, das macht einen riesen Unterschied. Und ich habe den einfach mal das bisschen umgeschrieben. Das heißt, fokussiere dich auf die göttlichen Dinge, die Ewigkeitswert haben und nicht auf die vergänglichen Dinge dieser Erde. Und ich glaube, wenn wir unseren Fokus da genau setzen, auf das Göttliche, auf das, auf die göttlichen Dinge, auf das, was Ewigkeitsperspektive hat, dann breiten wir das Reich Gottes beständig, fortwährend aus. Und du und ich, wir sind dabei. Weil du denkst vielleicht, es gibt ja dieses Lied, This Little
Light of Mine.
Genau. This Little Light of Mine. Also dieses kleine Licht, du fühlst dich manchmal so ganz klein. So ein kleines Licht. Aber das bringt ja Licht auf diese Welt, in deine Umgebung. Dieses kleine Licht, du bist wiedergeboren. Du hast den Geist Gottes in dir. Du bist das Licht dieser Welt. Und dadurch bringen wir Licht in die Dunkelheit. Wir bringen Gerechtigkeit da, wo Ungerechtigkeit ist. Wir bringen die Liebe, die göttliche Liebe, die Agape-Liebe, dorthin, wo nur Hass gerade stattfindet. Wow, wir sind so herausgefordert, die Liebe Gottes beständig weiterzugeben an unsere Mitmenschen und sogar unsere Feinde zu lieben. Und das ist nur möglich, wenn wir das wirklich akzeptieren, dass wir unperfekt sind und dieses Göttliche, was in uns reingekommen ist, mit dieser Liebe Gottes, dass wir die unseren Mitmenschen weitergeben können und sogar unsere Feinde lieben können. Das ist absolut übernatürlich. Das kannst du nur, wenn du das weißt, dass du unperfekt bist und das Himmlische ist perfekt. Ich möchte jetzt noch zu einem Punkt kommen. Wenn so viel Unperfektes in unserem Leben passiert, da kommt doch leicht Frust auf, kommen Fragezeichen. Wir können Dinge nicht nachvollziehen, weil wir eben in einer anderen Dimension leben. Aber die Bibel sagt ganz klar in Psalm 62, Vers 9, vertraut auf Gott allezeit, schüttet euer Herz vor ihm aus. Also wir dürfen allen Frust, allen Ärger, alles, was uns so mitnimmt, dürfen wir vor Gott bringen. Wir dürfen unser Herz ausschütten. Wir dürfen alles ihm bringen. Wir dürfen Gott alles bringen. Das Wichtige ist nur dabei, dass wir die richtige Herzenshaltung vor Gott bewahren, weil er ist ein heiliger Gott. Und das möchte ich gerade nochmal hier betonen und habe auch eine Folie. Fakt ist, wir sollten Gott nicht für das verantwortlich machen, wofür allein Satan verantwortlich ist. Ja? Ja? Dadurch behalten wir eine richtige Herzenshaltung vor Gott. Und bewahre dein Herz vor Bitterkeit. Denn Bitterkeit und Bitterkeit gegenüber Gott und den Menschen. Bewahre dein Herz vor Bitterkeit. Das ist die nächste Folie. Bitterkeit gegenüber Gott und den Menschen. Und du kannst dich vor Bitterkeit schützen, indem du allen Frust, alle Fragezeichen, alle Warums, allen Ärger bei Gott abgibst und das auch bei ihm lässt. Nicht wieder zurückholst. Bei ihm lässt und dich heilen lässt und wiederherstellen lässt. In Sprüche 4, Vers 23 steht: Achte auf dein Herz mit allem Fleiß, denn daraus quillt das Leben. Wow, das ist auch eine ganz starke Stelle. Achte auf dein Inneres, dein Herz, dein Geist mit allem Fleiß, denn daraus quillt das Leben. Also lass es nicht zu, dass du durch Lebenssituationen bitter wirst. Lass es nicht zu, dass du durch Lebenssituationen bitter wirst. Lass es nicht zu, dass eine bittere Quelle aus dir, aus deinem Innersten fließen kann. Denn wenn du Bitterkeit in deinem Herzen hast, dann fließt diese Bitterkeit heraus und alle, die mit dir leben, bekommen diese Bitterkeit zu spüren. Ich glaube, dass hier Menschen sind, online, aber auch vor Ort, die schon bitter geworden sind, weil einfach zu viel passiert ist in deinem Leben. Du hast irgendwie gar nicht mehr die Kontrolle gehabt oder konntest gar nicht mal dem nachgehen, was alles passiert ist. Ich glaube, dass Gott heute befreien möchte von Bitterkeit und heilen möchte von Bitterkeit, weil Menschen dir so viel Negatives angetan haben. Und ich möchte ein Geheimnis von mir weitergeben, wie ich in der Vergangenheit siegreich durch heftige Zeiten gegangen bin. Und da haben wir auch eine Folie. Es gilt, an den Verheißungen, an den Versprechen Gottes dran zu bleiben und festzuhalten. Ich wiederhole. Es gilt, an den Verheißungen Gottes dran zu bleiben und festzuhalten. Das ist ein Geheimnis. Und ich sage dir, ich habe schon viele negative Situation in meinem Leben gehabt. Eine heftige Situation in meinem Leben war, als ich fast gestorben wäre bei der Geburt unserer Tochter und sie auch, sie wäre auch beinahe gestorben. Und die heftige Zeit, nicht dass ich 3 Wochen im Krankenhaus war und die Ärzte nicht wussten, ob ich jetzt überlebe, das Heftige war nachher, weil Satan auf diese Schuld und diese Verdammnisschiene kommen wollte und mir vermitteln wollte, ach, du hast doch irgendwo gesündigt. Du hast so irgendwo Schuld in deinem Herz, in deinem Leben und deshalb ist dieses Geburtsdrama geschehen. Und genau das habe ich praktiziert. Ich musste mich klar positionieren. Ohne Positionierung schaffst du es nicht. Diese Lügen im Kopf sind stärker als das, sind manchmal stärker als das, was im Herzen ist. Du musst gegen diese Lügen vorgehen, indem du eine Position findest. Amen. Genau. Amen. Positioniere dich und gib dem Satan Feuer, indem du das Wort Gottes aussprichst, indem du am Wort Gottes dran bleibst, festhältst, dir keinen Raum stehlen lässt, wegnehmen lässt, wo du schon hingekommen bist. Du lässt dir nichts Raum. Und das war eine heftige Zeit, weil Satan wollte alles vernichten, was ich über Jahre aufgenommen hatte. Und ich hatte gerade anderthalb Jahre einen Bibelfernkurs mitgemacht, wo es um göttlichen Glauben ging. Und er wollte alles vernichten, alles, was ich aufgenommen hatte. Wollte alles vernichten. Gibt es Bewahrung? Gibt es Schutz? Er hat alles in Frage gestellt. Aber durch diese Positionierung und am Festhalten und dranbleiben an Gott und, das ist der zweite Punkt, die richtige Herzenshaltung gegenüber Gott bewahren, das hat mich vor Bitterkeit in meinem ganzen Leben, Glaubensleben bewahrt. Das. Die richtige Herzenshaltung gegenüber Gott zu bewahren. In allem Druck, in allen heftigen Zeiten, wo es drunter und drüber geht. Wir sagen gerne Lebenssturm und Sturm und es, ja. Halleluja. Aber ich weiß, dass Gott keine Fehler macht. Und er hat auch keinen Fehler gemacht, als ich dieses Geburtsdrama durchleben musste und die heftigen Zeiten danach. Ich weiß jetzt, das ist das Unperfekte, das ist das, was passieren kann. Aber ich weiß, dass Gott in Kontrolle ist. Und das habe ich mir nie nehmen lassen, niemals, bei allen Herausforderungen. Und das Perfekte, das Ganze, das Hundertprozentige, das Vollkommene, werden wir halt erst in der Ewigkeit erleben, wenn wir immer bei Gott sind. Und jetzt gebe ich weiter an meinen lieben Mann Matthias.
Danke, mein Schatz. Also wer von euch ist perfekt? Das Wort perfekt heißt ja vollendet, vollkommen, vollendet. Das ist jetzt nicht nur, wo man sagt, so wie man sich unterhält und sagt, hast du perfekt gemacht im Sinne von, das hast du toll gemacht, sondern das Wort perfekt heißt vollendet. Und vollendet sind wir erst in der Ewigkeit. Das ist eindeutig. Ich habe euch ein Bibelwort mitgebracht und zwar steht das geschrieben Moment. 2. Korinther 4, Vers 7, genau. 2. Korinther 4, Vers 7. Wir haben diesen Schatz in irdischen Gefäßen, damit das Übermaß der Kraft von Gott sei und nicht aus uns. Wir haben diesen Schatz, sag mal, wir haben diesen Schatz in irdischen Gefäßen. Wir haben diesen Schatz in irdischen Gefäßen. Das heißt, welcher Schatz ist das? Es ist Jesus, es ist der Heilige Geist, ist der Schatz des Glaubens, der in uns drin ist. Wir haben diesen Schatz, aber wir haben ihn in irdischen Gefäßen. Sag mal irdische Gefäße. Irdische Gefäße. Und dieses Wort irdische Gefäße drückt für uns aus, es ist vergänglich. Es ist zeitlich, es geht vorüber. Das heißt, wir haben das, was vollkommen ist, den Heiligen Geist, wohnen in einem irdischen, vorübergehenden Gefäß. Und solange wir auf dieser Erde sind, werden Dinge nicht perfekt laufen, sondern sie sind in einem Prozess der Veränderung, vielleicht des Wachstums, der Reifung, aber es ist nicht vollendet. Noch einmal, solange wir auf dieser Erde sind, gibt es nichts Perfektes, sondern alles ist in einem Prozess der Veränderung. Gute Frage. Jesus war auf dieser Erde. Amen. Jesus war auf dieser Erde. War Jesus perfekt? Glaube ich nicht. Glaube ich nicht. Er war nicht vollendet. Und ich möchte es euch ganz kurz nur zeigen, weil das wird uns einen Zahn ziehen oder es wird uns helfen, aus unserem eigenen Perfektionismus rauszukommen. Es heißt von Jesus in Lukas 2, Vers 52, Jesus nahm zu an Weisheit und Gunst bei Gott und den Menschen. Jesus nahm zu an Weisheit und an Gunst bei Gott und den Menschen. Das heißt, Jesus hat, als er sich entwickelte, auch als Teenager, das berichtet gerade auch von dieser Zeit, hat er sich entwickelt im Bereich von Weisheit. Das heißt, er hatte vorher ein gewisses Gras an Weisheit und ist dann gewachsen und hatte hinterher mehr Weisheit, aber es war nicht vollendet, weil es ein Prozess der Veränderung ist. Amen? Ja, es hat sich entwickelt. So, alles ist in einer Entwicklung, solange es hier auf dieser Erde ist. Wenn einer das noch nicht nachvollziehen konnte, lese ich vor Hebräer 5, Vers 8. Jesus lernte. Hebräer 5, Vers 8. Was lernte Jesus? Weiß das jemand? Gehorsam. Ich lese es noch einmal vor. Jesus lernte, obwohl er Sohn war, an dem, was er litt, den Gehorsam. Heißt das, dass Jesus an einer Stelle ungehorsam war und dann hinterher gehorsam wurde? Nein, das nicht. Er war immer gehorsam gegenüber dem, was der Vater ihm sagte. Aber der Vater hat das dosiert, was er ihm sagte. Und die Bibel sagt, er wurde, Jesus, gehorsam bis zum Tod am Kreuz. Das heißt, diese Bereitschaft, jetzt sterbe ich für dich und für die Sünde dieser Welt, dieses wuchs in ihm auf der ganzen Zeit, in der ganzen Zeit, wo er unterwegs war, wuchs das in ihm. Und er kam in Gethsemane an diesem Punkt, wo er sagte, Herr, Vater, mein Gott, nicht mein Wille geschehe, sondern dein Wille geschehe. Das heißt, alles auf dieser Erde ist einer Entwicklung unterworfen, solange es irdisch ist. Und Jesus war ganz Gott, aber auch ganz Mensch. Und du siehst, wie er sich entwickelt hat und wie er daher nicht vollendet war, sondern er war zum Beispiel in Bezug auf Gehorsam erst vollendet an dem Zeitpunkt, als er am Kreuz hing und sagte, hier ist mein Leben, ich gebe es dir hin. Könnt ihr es nachvollziehen? So, das kann euch entspannen, das kann mich entspannen, rauszukommen aus einem Perfektionismus, wo wir immer denken, wir müssen noch eine Schippe oben drauf tun. Nein, sei du, der du bist. Sei in dem natürlichen Wachstumszustand oder der natürlichen Wachstumsstelle, an der du dich gerade bewegst und lass du Gott den Rest machen. Seid ihr einverstanden? Amen. Das holt uns raus aus Krampf, das holt uns raus aus Religiosität. Ich möchte ganz kurz noch die Story von Johannes dem Täufer heute hier erwähnen, in Bezug auf das, dass das Reich Gottes sich ausbreitet, aber nicht perfekt geworden ist, sondern Stück für Stück sich ausbreitet. Johannes der Täufer war der Wegbereiter von Jesus. Er hatte alles vorbereitet, damit Jesus seinen Dienst tun konnte. Wenn Johannes seinen Dienst nicht getan hätte, hätte Jesus nicht in der Weise agieren können, sondern er brauchte Johannes den Täufer. Warum? Die Schrift lehrt immer wieder, heiligt euch auf morgen, denn morgen werde ich Wunder tun. Es bedurfte eine Heiligungsbewegung, die durch Johannes den Täufer in die Welt gekommen ist, zur Buße hin, damit alles erst bereitet wurde, damit die Zeichen und Wunder geschehen konnte. Heiligt euch auf morgen, denn ich will Wunder tun. So es war auch durch andere prophetische Worte verheißen, es muss ein Wegbereiter kommen. Und hier ist Johannes der Täufer und er tut seinen Job so gut, dass Jesus dann den Dienst lebt, den er berufen wurde von seinem Vater. Aber das wurde vorbereitet durch Johannes den Täufer. Und Johannes den Täufer hat seinen Lauf gelaufen, hat zum Schluss auf Jesus hingewiesen, hat gesagt, siehe, das Lamm Gottes, welches die Sünde der Welt wegnimmt. Und dann plötzlich kommt er ins Gefängnis. Er sitzt im Gefängnis und er hört davon, was durch Jesus alles geschieht. Lahme gehen, Blinde sehen, Taube hören. Er hört das alles und er erkundigt sich jetzt nach Jesus und seiner Wirksamkeit. Lass uns das mal nachlesen, Matthäus 11, Vers 2. Als aber Johannes im Gefängnis die Werke des Christus hörte, sandte er durch seine Jünger und ließ ihm sagen, bist du der Kommende oder sollen wir auf einen anderen warten? Da ist dieser bedeutsame Mann, Johannes der Täufer, der sein ganzes Leben darauf hingearbeitet hat, ein Bußprediger zu sein und die Buße hervorgebracht hat durch die Salbung des Heiligen Geistes, eine Bußbewegung stattgefunden hat und hinterher auf Jesus voller Elan hinweist und sagt, siehe das Lamm Gottes, welches die Sünde der Welt wegnimmt. Er sagt somit, das ist der Messias, der kommen sollte. Er war sowas von überzeugt, aber jetzt sitzt er im Gefängnis. Und die Frage kommt in ihm auf, ist Jesus wirklich der Sohn Gottes? Warum kam die Frage auf? Weil bei den Prophezeiungen über den Messias war sehr klar, er wird erlösen, er wird heilen. Und all das geschah ja auch, Erlösung von Krankheit geschah ganz viel, preist den Herrn. Aber es stand eins mit in der Verheißung dessen, der kommen sollte, nämlich er wird die Gefangenen freisetzen. Er wird die Gefangenen freisetzen. Jesus selbst hatte aus der Buchrolle des Jesaja vorgelesen, der Geist des Herrn ist auf mir, er hat mich gesalbt, Armen gute Botschaft zu verkündigen. Er hat mich gesalbt und dann zählt er auf, weshalb er gekommen ist. Und Jesus las vor und sagte, Gefangene freizusetzen. Und nun ist dieses Wort vor euren Ohren erfüllt. Und jetzt sitzt Johannes, der Täufer, im Gefängnis. Er hört von Jesus, dass diese Wunder geschehen. Er hört es. Aber ihm fehlt etwas, nämlich dieser Aspekt, Gefangene freisetzen. Er sitzt im Gefängnis zwischen all den Ratten und Mäusen und was alles sich da bewegte. Er sitzt da drin und sagt, bist du der Messias? Oder sollen wir auf einen anderen warten? Ich möchte dir sagen, dass Zweifel in deinem Leben aufkommen, ist normal. Johannes hat es gehabt. Und er hat es berechtigt gehabt, weil das, was eigentlich geschrieben steht, erfüllte sich bei ihm nicht. Es erfüllte sich einfach nicht. Und du bist in einer solchen Situation vielleicht und findest es unfair. Und sagst, Gott, ich habe doch alles getan für dich. Ich habe mein Leben gegeben für dich. Ich habe alles getan. Warum erfüllt sich dieses oder das andere Bibelwort nicht in meinem Leben? Die Anfrage kommt von Johannes den Täufer an Jesus. Und Jesus gibt eine Antwort. Er hört es durch die Jünger des Johannes und dann gibt er eine Antwort, das ist Matthäus 11, Vers 3. Er sagt, geht hin und verkündigt Johannes, was ihr hört und seht. Blinde werden sehend, Lahme gehen, Aussätzige werden gereinigt, Taube hören, Tote werden auferweckt, Armen wird die gute Botschaft verkündigt. Hey, wir hatten doch vorhin schon gehört, Johannes hörte von den Zeichen und Wundern. Der wusste doch längst Bescheid, dass diese Zeichen und Wunder geschahen. Das war doch nichts Neues jetzt für ihn. Aber Jesus sagt trotzdem, geht hin und sagt, Blinde sehen, Lahme gehen, Aussätzige werden gereinigt. Und ich kann mir vorstellen, Johannes saß im Gefängnis und sagt, ja und? Es ist ja toll. Es ist ja toll, was da alles geschieht. Aber was ist mit dieser Erfüllung des einen Wortes? Gefangene werden freigesetzt. Es passiert einfach nicht in meinem Leben, oh Gott. Aber Jesus wusste, warum er genau so geantwortet hat. Er hätte anders antworten können, er hätte sagen können, ja weißt du, theologisch gesehen ist es so, das Reich Gottes, es breitet sich aus, auch das Reich Gottes ist nicht vollendet, es ist nicht perfekt, sondern es entwickelt sich und breitet sich immer mehr aus. Er hätte theologisch etwas erläutern können. Aber bei vielen Dingen, die passieren, gibt es keine einfache Erläuterung, wo wir einfach kommen können und sagen, das ist die Antwort und dies ist die Antwort. Und es ist auch nicht, dass durch schwierige Situationen Gott anfängt zu uns zu reden. Als Sabine mit dem Leben davongekommen war, wenn ich das so sagen kann, und unsere Tochter, besuchten uns Leute aus der Gemeinde kurz danach und sagten zu uns, was hat Gott euch denn sagen wollen durch das, was passiert ist? Ich sagte, es war heftig. Gott hat uns gar nichts sagen wollen, weil wir leben in einer gefallenen Welt. Wir leben in einer Welt, wo Dinge passieren. Krankheit kommt niemals von Gott. Wir wissen, dass der Teufel umherzieht wie ein brüllender Löwe und versucht, wen er verschlingen kann. Wir stehen in einem geistlichen Kampf. Jesus mit anderen Worten zählt jetzt hier auf, was passiert im Reich Gottes. Er sagt, Blinde sehen, Lahme gehen, Aussätzige werden gereinigt, Taube hören, Tote werden auferweckt, Armen wird die Botschaft verkündigt. Und dann sagt er Folgendes zum Schluss. Und glückselig ist, wer sich nicht an mir ärgert. Glückselig ist, wer sich nicht an mir ärgert. Es wird nicht alles uns erklärt werden können, was passiert. Wir wollen es so gerne. Vor allen Dingen wollen wir immer wissen, wer hat denn Schuld? Wer ist denn Schuld daran? Und es ist sowas von verkehrt. Wir haben die Dinge, die wir nicht verstehen, einfach loszulassen, abzugeben an Gott und sagen, Gott, du weißt ganz genau Bescheid. Wir haben keine Ahnung, aber du bist größer als das. Aber zweifle niemals an dem Charakter Gottes. Amen. Zweifle niemals daran, dass Gott gut ist. Zweifle niemals an seinem Wort. Sein Wort steht ewig fest. Wir verstehen vieles nicht von dem, was sich ereignet und passiert um uns herum. Jesus antwortete letztendlich, so will ich es mal für mich formulieren, dem Johannes, hey, ich kann es dir jetzt nicht erklären aus dieser Ferne. Eines Tages, wenn du bei mir bist, wirst du das Ganze sehen und genau verstehen, warum es so kam. Ich meine, bei Johannes der Täufer hätte es ja anders kommen können. Es wäre Jesus ein Kleines gewesen, ihn doch jetzt aus dem Gefängnis rauszuholen und zu einem seiner Jünger zu machen. Das hätte er doch irgendwie verdient, aber das tat Jesus nicht. Warum? Kann ich dir nicht erklären. Es kommt später die Erklärung, wenn wir von himmlischen Orten sehen, warum, was, wie gewesen ist. Aber wir wissen, Johannes der Täufer hat seinen Lauf gelaufen und er hat ihn vollendet. Und er ist eingekehrt in Gottes Herrlichkeit, siegreich eingekehrt, weil er hat Glauben gehalten. Und jetzt letztendlich ist die Antwort von Jesus deshalb so, er sagt, das und das passiert doch alles, das und das passiert doch alles. Und er erwähnt das mit den Gefangenen, dass sie befreit werden, nicht. Was bedeutet das? Letztendlich sagt Jesus, schau auf das, was passiert. Schau auf das, was passiert. Und nicht auf das, was vermeintlich nicht passiert. Schau auf das, was passiert. Schau nicht auf das, was vermeintlich nicht passiert. Vertraue mir. Und Gott fängt an, jetzt gerade in diesen Raum hineinzusprechen. Es sind Personen in diesem Raum, sie fühlen sich wie Johannes der Täufer im Gefängnis. Sagen, da sind Dinge passiert, ich habe für Sachen gebetet. Es hat sich nicht erfüllt. Man hat mir zugesprochen, es würde sich erfüllen. Aber es hat sich nicht erfüllt. Und du bist verzweifelt vielleicht in deiner Situation. Das Erste, was ich sagen möchte, Jesus versteht dich. Das heißt, in allem hat er gelitten. Er kennt dieses Leid. Er kennt den Schmerz. Er kennt all das. Aber er sagt dir, schau auf das, was schon alles passiert ist. Schaut auf das zu schauen, was nicht passiert. Und Gott kommt jetzt gerade mit seiner Herrlichkeit, wirkt in diesen Raum hier hinein. Und lass dich von ihm einfach emporbeamen in seine Herrlichkeit. Herr, wir sagen, wir verstehen auch in unserem Leben manches nicht. Aber das ändert nichts an der Tatsache, dass du Gott bist. Und ich möchte meinen Glauben festmachen in dich als Person, Gott, ganz neu. Oder sind Fragen, warum ist jenes und dieses und jenes passiert und du verstehst manches nicht. Vielleicht ist es an der Zeit, diese Situation wirklich vollkommen loszulassen. Vollkommen loszulassen, weil Gott hat eine bessere Lösung für dich. Eine bessere Lösung für dich. Wir blicken nicht hinein in das, warum, was, wie sein muss. Mein Vater war amputiert durch den Krieg, mit 17 Jahren amputiert. Und ich dachte immer, ja, klar, durch das ist er letztendlich auch zum Glauben gekommen, dass er keinen Arm hatte und dann verzweifelt war, stimmt auch. Aber die Story, die ich hinterher hörte, als mein Vater diese Geschichte dem Lars Jentsch erzählte, den ihr viele von euch noch kennen als Pastor, war, dass der Lars sich beschäftigt hatte, genau mit diesem geschichtlichen Sachzusammenhang von der Schlacht, in der mein Vater gewesen ist, bei Belgien. Und dann sagt er, was? Das ist diese Truppe von Soldaten gewesen, zu denen dein Vater gehört hat? Die sind, nachdem sie in Belgien gewesen sind, sind die alle Richtung Berlin geschickt worden und kein einziger aus dieser Truppe hat überlebt. Kein einziger. Dann hatte ich so einen Hauch von Ewigkeitsempfinden, wo ich plötzlich sah, okay, es musste etwas passieren, dass mein Vater verletzt, verwundet wurde, über ein Jahr im Lazarett war, weil man erst seinen Arm nicht amputieren wollte. Es musste all das geschehen, damit sein Leben bewahrt blieb. So passieren viele Dinge. Wir können es nicht erläutern. Aber ich sage dir, Gott ist ein guter Gott. Gott ist ein guter Gott. Zweifle niemals an dem Charakter Gottes. Und ich bete darum, dass jetzt eine Ewigkeitssicht in diesen Raum hineinkommt, dass unsere Augen geöffnet werden. Ich möchte das Lobpreisteam bitten, nach vorne zu kommen. Wir laden dich ein, Heiliger Geist, wie wir es schon vorhin getan haben. Öffne uns die Augen, dass wir in die Ewigkeit hineinschauen, nicht mit schnellen Antworten parat stehen, besserwisserisch, sondern wirklich das Leben betrachten von göttlicher Perspektive her. Jemand gab mal ein Bild, und es ist nur ein Bild, aber ich möchte es kurz nochmal weitergeben, von einem handgewebten Teppich. Und der handgewebte Teppich, als man ihn von unten sah, diesen Teppich, sieht man viele Fäden, die hin und her führen und weiß nicht, warum ist das so? Ich verstehe das nicht. Warum ist dieser Faden so? Das sieht doch nach nichts aus. Aber von oben betrachtet, das heißt von der Ewigkeitsperspektive her betrachtet, siehst du, okay, es gibt ein wunderbares Muster. Und dieses Muster war in Planung und diese Planung musste geschehen. Gott ist gut. Meine Bedürfnisse müssen nicht befriedigt werden durch meinen Glauben, sondern es muss das Reich Gottes kommen, der Wille Gottes geschehen. Das ist die größte Priorität. Die größte Priorität ist, dass das Reich Gottes kommt, der Wille Gottes geschehen. Nicht unser eigenes Wohlbefinden. Amen. Amen. Wenn du sagst, ich möchte mich neu für das Reich Gottes entscheiden, wirklich für das Reich Gottes entscheiden, dann möchte ich dich ermutigen, heute Morgen hier nach vorne zu kommen. Wir werden die Kamera nicht auf Personen richten, die hier vorne sind. Aber es geht darum, wirklich zu sagen, Gott, ich erkenne neu, dass es in der Nachfolge mit dir nicht um mein Wohlbefinden geht, um mich persönlich, sondern es geht um was Größeres, um das Reich Gottes, welches nicht perfekt ist, aber welches sich immer mehr ausbreitet. Was immer geschehe, ich stehe bereit, für das Reich Gottes zu leben. Und lasst uns mal gemeinsam aufstehen.
Ich habe einfach noch das Wort, positioniere dich heute, weil Gott das heute von dir ernst nimmt.
Positioniere dich heute. Es ist keine Entscheidung, ich komme jetzt zum ersten Mal zu Jesus. Es geht um dich und dein Haus. Zu sagen, ich anerkenne ganz neu und positioniere mich heute. Da drin als oberste Wahrheit stehen zu lassen. Gott ist Gott und Gott allein. Was immer er tut, ist gut. Und ich unterstelle mich dem Willen Gottes, auch wenn ich Dinge nicht verstehe. Und vieles passiert, was nicht in einem direkten Willen Gottes ist, aber es passiert und ereignet sich, weil die Kämpfe toben und wir haben nicht mit Fleisch und Blut zu tun, sondern mit Mächten und Gewalten. Es ist ein geistlicher Kampf, in dem wir stehen. Und liebend gern wird der Vater vom Himmel kommen und uns das erläutern und ins Ohr flüstern. Aber wir können es noch nicht verstehen, weil unser Gehirn es nicht greifen kann. Aber eins soll feststehen, dass wir sagen, hier mein Gott, hier ist mein Leben, hier ist mein Leben. Hier bin ich und dein Reich soll gebaut werden. Was immer du möchtest, soll geschehen. Wenn dies dein Anliegen ist, löse dich sehr gerne aus den Reihen einfach raus. Du brauchst nicht ganz bis nach vorne zu kommen, aber es ist oftmals eine Hilfe, ein Schritt. Und so geben wir Gott Raum. Lass uns dieses Lied gleich singen, nachdem Sabine noch was gesagt hat. Wir geben Raum.
Halleluja, Jesus. Ich danke dir für jeden Einzelnen, der jetzt hier sich positioniert. Der an deinem Wort festhält und dran bleibt. Sich neu positioniert, damit das Reich Gottes sich beständig ausbreiten kann. Und Gott sieht deine Demut. Dein demütiges Herz sieht er. Und er überschüttet dich jetzt mit Herrlichkeit, weil du dich vor ihm demütigst. Und nicht glaubst, dass du es selber schaffst. Allein schaffst. Danke, Heiliger Geist, jetzt für dein Wirken. Halleluja.